Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam den ersten Advent feiern dürfen. Wir haben schon gehört in der Einleitung vom Jonas, es ist die Ankunft von Jesus Christus, der, ja, der Mensch wurde, die Inkarnation im Lateinischen. Ne? Und diese Inkarnation, das ist eine Sache, die großartig ist. Jesus kam in eine sündhafte Welt, er kam in eine Welt, die feindlich war. Ne? Oder wie im Johannes steht, er kam in das Seine, aber sie erkannten ihn nicht. Und das Erkennen meint er eigentlich nicht akzeptieren. Und das ist ja das, was wir auch oft in unseren Zeiten erleben, dass wir zwar Weihnachten feiern, im Prinzip ja Geburtstag, gedenken wir daran, nur wir feiern ohne das Geburtstagskind. Das ist schon ziemlich übel. Also wenn ihr meinen Geburtstag feiert und mich nicht einladet, käme ich mir wahrscheinlich leicht deprimiert vor. Und so ist es, dass wir in dieser Zeit daran erinnern dürfen, dass Jesus Christus in diese Welt kam, um zu retten. Und er hat einen Sieg errungen. Das ist das, wenn wir wieder von Ostern herkommen. Und dieser Sieg, der wird auch in der Bibel oft bekannt. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also das, was Jesus getan hat, dass er in diese Welt kam, das, wo Jesus diesen Sieg errungen hat, das ist das, was passiert ist. Jetzt wissen wir alle, dass diese Siege sich nicht immer so anfühlen wie Siege, sondern manchmal wie schwere Niederlagen. Wir schauen in die Welt, es passieren viele Dinge, die nicht positiv sind. Wir schauen in unsere persönliche Welt und sehen dann und erleben Dinge, die auch nicht immer schön sind oder sich nach Sieg anfühlen. Ich möchte heute mit euch so ein bisschen die Ursprünge von der Geburt von Jesu reingehen, und zwar indem wir die Eltern betrachten. Heute ist Josef dran, dann am 22., wenn ich wieder darf, ist Maria dran, und wir erfahren viel über sie. Und auch, dass dieser Sieg, von dem wir ja ständig sprechen, so am Anfang eigentlich auch schon bei Josef und auch bei Maria hart erkämpft war, auch als Eltern. Sie mussten drum ringen, diese Pläne Gottes, das, was Gott vorhatte, auch umzusetzen. Und es war nicht immer leicht. Und da möchte ich euch mit reinnehmen, und wie schon gesagt, wir fangen mit dem Vater an, mit dem Josef. Er hat Jesus angenommen als sein Kind. Der Vater ist natürlich Gott, aber er hat ihn angenommen, indem er ihm dann später auch den Namen gab. Das war die offizielle Anerkennung. Wenn dir der Vater den Namen gibt, hat er dich als Kind, als sein Kind angenommen. Lasst uns über Josef sprechen in Matthäus Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Matthäus 1, 18 bis 25. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während aber dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und sollst seinen Namen Jesu nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt werde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und erkannte sie nicht, bis sie seinen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Wir kommen in die Anfänge hinein zwischen Maria und Josef. Und das Wunder, was geschehen ist, dass Jesus von Gott gezeugt wurde und bei der Jungfrau war. Wie schon gesagt, wir gucken da noch mehr rein, aber ich möchte euch ein bisschen in diese Zeit mit reinnehmen, wie das damals eigentlich war, wenn man sich verlobt hat oder auch geheiratet hat. Wir haben in dieser Zeit, so bei den Mädchen, das Verlobungsalter war zwischen 12 und 15 Jahren. Das mag für uns jetzt erstmal schockierend sein, aber man muss auch sagen, da ging die Kindheit nicht bis Mitte 30, wie es teilweise bei uns Männern noch so ist, sondern da endete das Ganze ein bisschen früher. Das Leben war natürlich früher auch anders und es änderte sich auch die Kindheit. Das heißt, es waren viel reifere Personen. Und so ein Mädchen, wir können davon ausgehen, dass Maria zwischen 12 und 15 Jahre alt war, als sie verlobt war mit Josef. Josef, das war damals so üblich, war wahrscheinlich zwischen 18 und 20 Jahren alt. Und es war ein ganz normales Alter für eine Verlobung und Heirat. Finde ich dann schon bemerkenswert, ne, dass man Maria dieses Kind da anvertraut, Gottes Sohn. Wie schon gesagt, wir gucken noch, wie sie reagiert. Aber wir wollen mal reinschauen, wie das damals war und was das für eine Sache eigentlich auch war für alle Beteiligten. Wenn da die Verlobung stattgefunden hatte, war das ganze Dorf involviert. Jeder wusste Bescheid. Es wurde schon ein Vertrag unterzeichnet für die Verlobung und dann für die Ehe. Und auch da war das ganze Dorf dabei. Das wusste jeder. Alle waren Zeugen von dem. Und dann war es meistens so in der Verlobungszeit, das wird auch hier angespielt, ging das ein Jahr lang. Ein Jahr lang war man verlobt, lebte aber noch bei seinen Eltern und der Mann hat dann meistens in dieser Zeit ein Häuschen gebaut, so ein Einzimmerhaus, wo man dann einziehen konnte. Aber diese Verlobung war rechtskräftig, das war eine Ehe. Merkt man doch auch hier, wo dann auch im Traum der Engel sagt, Maria, deine Frau. Also es war rechtskräftig. Und man muss auch sagen, wenn man Untreue irgendwie erlebt hat, dann war das Untreue wie in der Ehe. Und nach dem Alten Testament hätte das Untreue zum Tode geführt. Steinigung. Es wurde in dieser Zeit nicht mehr ganz so gehandhabt von der Zeit Jesu, aber es war auf jeden Fall eine unglaubliche Schande, wenn sowas passiert ist. Jetzt haben wir hier den Fall, dass der Josef seine Maria heiraten möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass die Maria auch seine Traumfrau war. Wir erleben das zum Beispiel, wie er mit ihr umgeht. Die hatten ja damals nicht Elitepartner oder sowas. Man hat sich damals so erkennen gelernt und dann versprochen. Aber es ist schon bemerkenswert, wie er mit ihr umgehen möchte. Ich möchte da später noch darauf eingehen, was er da auch für sie tut. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Maria war sicher auch eine tolle Frau, weil sie war sehr klug. Wenn man das in Lukas mal anschaut, wo sie dieses Gedicht macht, wo sie einfach das auch mit Jesus erfährt, da zitiert sie in diesem Gedicht 15 Mal das Alte Testament. Also es war eine kluge Frau, sicher auch eine bemerkenswerte Frau. Wir erleben es dann später auch, wie sie Jesus am Ende begleitet. Erst ist sie ja nicht ganz so dafür, kann man mal sagen, aber am Ende ist sie überall dabei und es war sicher auch nicht leicht für eine Mutter, aber es wurde ihr ja auch in Lukas angekündigt. Und jetzt erfährt Josef, wir wissen es nicht wie, dass sie schwanger ist. Ob das die Dorfpost war, dass da relativ schnell gesagt wurde, du, die Maria ist schwanger, oha, was ist da los? Oder ob es ihm gesagt hat, er merkt erstmal, dass seine Pläne nicht funktionieren. Er hat eine Frau, er ist verlobt, es war eigentlich alles schon eingeleitet und plötzlich ist sie schwanger. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt mit dieser Information? Ich habe Pläne gemacht für mich und mein Leben. Wie gehe ich damit um? Und vielleicht kennst du das auch. Du hast auch schon Pläne in deinem Leben gemacht. Du hattest Vorstellungen, man heiratet, man bekommt Kinder oder wenn man heiratet, ist alles gut und so weiter. Du hast dir Vorstellungen gemacht, wie du dein Abitur machst, dann studierst, wie du deine Ausbildung machst und plötzlich kommen Dinge, die das verändern. Plötzlich ist da vielleicht Krankheit bei den Kindern. Und plötzlich ist da alles anders, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Plötzlich erleben wir, wie vielleicht auch in unserem Leben oder gerade in diesen Plänen Dinge nicht so sind, wie wir sie uns vorgestellt haben oder es nicht so funktioniert. Studium, ich wollte immer Geschichte studieren, das hat nie geklappt, keine Ahnung warum. Jetzt bin ich hier, vielen Dank. Und es ist auch schön, nicht, dass man es falsch versteht, aber es kommt manchmal immer alles anders. Wir erfahren von Josef eine wichtige Sache, er war gerecht. Und das gerecht heißt nicht, dass er immer alles richtig gemacht hat, sondern dass er wirklich mit Gott lebte, dass er Gott liebte. Das ist auch das, denke ich, warum er dann auch so mit Maria umgehen möchte, dass seine Pläne sind. Aber ich möchte dich mal fragen, wie sieht's aus gerade mit deinem Leben und deinen Vorstellungen? Wie läuft's gerade? Alles anders? Alles nicht so gut? Ich würde gern zwei Fragen dazu nochmal stellen. Und das dürfen wir uns durchaus auch stellen als Gläubige. Sind unsere Pläne auch immer mit Gott abgestimmt? Oder machen wir Pläne, dann passiert etwas, was wir nicht gesehen haben und klagen dann Gott an. Gott, wie konntest du das zulassen? Obwohl wir eigentlich nie nach ihm gefragt haben. Und dann die zweite Frage vielleicht heute Morgen, was passiert denn, wenn Gottes Wille geschieht? Was machen wir denn, wenn Gott handelt? Und es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich finde es ganz, ganz spannend, dass wir da immer wieder dahin kommen. Und die größten Krisen, die wir auch im Glauben haben, ist ja, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Josef trifft übrigens eine recht drastische Maßnahme. Er hat auch eine Krise. Wie schon gesagt, ich glaube, dass Maria seine Traumfrau war. Ihm ist klar, sie ist schwanger, nicht von ihm. Sie ist ja noch Jungfrau. Und dann macht er den Plan, er will sie heimlich verlassen. Das wäre so gewesen, dass er gegangen wäre bei Nacht und Nebel und sich irgendwo ein neues Leben aufgebaut hätte. Was wäre jetzt das Positive für Maria dran gewesen? Es hätte so ausgesehen, als Josef hätte sie geschwängert und wäre abgehauen und hätte sie schwanger sitzen gelassen. Das wäre zwar auch in gewisser Weise in der damaligen Zeit ein Eklat gewesen, aber die Leute hätten gesagt, ja, der Josef ist ja der Schuft, ne? Der hat sie geschwängert und ist abgehauen. So ein Schurke, ne? Und Maria wäre dann am Ende noch das Opfer gewesen. Und er will ja damit auch vermeiden, dass sie letztendlich auch vielleicht die Todesstrafe erfährt. Beziehungsweise Maria kommt ja aus einem Priestergeschlecht. Man hätte sie eigentlich verbrennen müssen nach den alten testamentlichen Regeln. Er will diese öffentliche Scheidung und sonstige Dinge nicht. Er will sie einfach verlassen, entlassen. Und er will das heimlich machen, damit niemand sie anklagen kann zu Unrecht. Sie wäre eine Ehebrecherin. Wie schon gesagt, das waren seine Pläne. Sein Leben war über den Haufen geworfen. Er trifft einen sehr drastischen Plan, will abhauen. Und dann spricht Gott zu ihm. Wir wissen, dass er gerecht war, dass er Gott nachgefolgt ist, dass er Gott liebte und auch dass seine Beweggründe waren. Und ich finde es immer so spannend, dass wenn Gott redet da in diesem Traum, sagt er, ne, Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während dies er aber überlegte, siehe, da schien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Es ist spannend, dass wir diese direkte Ansprache von Gott haben. Josef, Sohn Davids, er kommt aus dem Geschlecht Davids. Das können wir dem Geschlechtsregister davor entnehmen. Das ist nämlich das Geschlechtsregister Matthäus des Vaters. Da wird angesprochen, dass Gott ihn durch und durch kennt. Und das finde ich so schön in dieser Situation. Da ist jemand, der mich kennt. Da ist jemand, der meine wahre Situation, meine Gefühle, meine Emotionen, meine Gedanken, meine Ängste, meine Sorgen wirklich kennt. Und da spricht Gott rein in diese Situation, in dieses Leben. Und vielleicht kennen wir das auch immer wieder. Gott spricht ja auch in unser Leben hinein durch sein Wort. Die Frage ist immer, lassen wir das zu? Und da ist jemand, der dich kennt. Und wenn wir zum Beispiel in 1. Samuel 16, 7 lesen, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Da ist da jemand, der dich wirklich kennt und liebt. Lasst mich das noch hinzufügen, trotzdem liebt. Mit allen Schandtaten, mit allem, was schief geht. Und das ist dieser Gedanke auch natürlich von Weihnachten, weil diese Initiierung, was Jesus hier macht, diese Dinge, die hier passieren, macht er aus Liebe zu uns. Macht nicht, weil Gott langweilig war und sagte, was machen wir denn, lassen wir mal Mensch werden. So war es bei den alten griechischen Göttern, die haben sich als Mensch gewandelt, um sich irgendwie zu belustigen, zu betrinken oder irgendwelchen Frauen hinterherzustellen. Zeus war da richtig gut dabei, sondern wir haben einen Gott, der einen Rettungsplan hat. Wir haben einen Gott, der sagte, ich will diese Welt retten und komm da rein. Und ich weiß auch, wer du bist und ich weiß auch, dass du diese Rettung brauchst. Wir denken immer, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Aber Jesus ist der, der sagt, ich weiß, was du wirklich brauchst und wen du wirklich brauchst. Du brauchst den Glauben an mich. Du brauchst Perspektive für die Ewigkeit. Du brauchst Vergebung der Sünden. Und du brauchst eine Rettung in einer Welt, die rettungslos ist und keinen Halt gibt. Und wir können viele Dinge tun, um Halt zu suchen. Wir können in die Arbeit uns stürzen. Wir können in die Familie investieren. Wir können unsere Schönheit und Sportlichkeit, all diese Dinge, ach, was gibt's nicht, ganz viele Fitnessstudios, stundenlang trainieren, dass wir den perfekten Body haben. Aber retten tut das uns auch nicht, wenn wir später wieder alleine sind. Dann können wir uns zwar stundenlang im Spiegel betrachten und uns vielleicht auch über Zahlen freuen, wie schön oder wie gut das Gewicht ist, aber helfen tut es auch nicht. Gott weiß, wer du bist und Gott weiß, was du brauchst. Und Gott wusste in diesem Moment auch in seinem Plan, was er Josef zumuten konnte. Und wenn im 1. Korinther 10, 13 steht, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr es ertragen könnt. Sagt Gott, er weiß, was uns zumutet, er weiß, was uns gibt. Und ich will diese Worte gar nicht einfach daher sagen, weil ich weiß, es gibt manche Momente im Leben, wo man sagt, das kriege ich nicht hin, ich schaffe das nicht. Und Gott sagt, ich weiß, was ich dir zumute. Und wir haben das übrigens in diesem Text schon, warum Gott es auch so machen kann, weil Immanuel, was heißt es?
Das ist unser Name, ne?
Gott mit uns. Und genau das ist die Aussage, Gott ist mit uns, er geht mit uns, er hilft uns auch zu tragen. Und im Hebräerbrief steht es mal so schön drin, ne? Er hat ja auch Versuchungen erduldet, er weiß, um was er spricht, darum ist er auch ein guter Ratgeber. Ausgang übrigens hier in diesem Text heißt nicht automatisch Erleichterung, dass es besser wird. Das ist das, was wir uns immer wieder wünschen, dass Dinge besser werden oder sich schnell verändern, sondern es meint Kraft, die Dinge zu tragen. Und das ist auch das, was Gott uns immer wieder geben will. Und er wusste auch, was er Josef zumutet. Nochmal, wir haben mit Josef einen frommen Mann, also einen Mann, der Gott lieb hat, der nach den Geboten gelebt hat. Wir leben da noch im alten Bund, im Testament. Und er war ganz klar auf Gott ausgerichtet. Und trotzdem lief es nicht so, obwohl er vielleicht aus seiner Sicht alles richtig gemacht hat. Und dann kommt's, ne? Dann kommt diese Ansprache, ich kenne dich, fürchte dich nicht. Es kommt so oft vor in der Bibel, manche sagen 365 Mal für jeden Tag. Ich habe es noch nicht gezählt, daher bin ich mit diesen Zahlen immer vorsichtig. Aber 365 Mal kommt in der Bibel wohl, fürchte dich nicht vor. Hab keine Angst. Und das ist auch das, was wir oft erleben. Wir sind vor einer Situation, wo wir nicht wissen, wie es geht. Wir haben vielleicht auch keine Kraft, keine Perspektive. Und dann spricht da Gott, ich bin bei dir und hab keine Angst. Ich gehe mit dir durch diese Situation, wie auch bei Josef. Weil eins müssen wir auch feststellen, wir wissen, dass Josef dann zu Maria steht. Aber dass sie schwanger war, und irgendwann kann man das ja auch nicht mehr verstecken, das hatte auch mit dem Dorf was gemacht. Ne? Und das war wahrscheinlich die Sache, die man dann auch im Dorf besprochen hat. Ne? Guck mal, Maria schwanger, konnten sie sich nicht zurückhalten. Oioioioioi. Ihr wisst, schlechte Nachrichten verbreiten sich immer ein bisschen schneller als gute Nachrichten. Aber es war klar, dass er sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich weiß, es wird nicht einfach. Und das hat auch Gott nie versprochen. Ich weiß, das sind große Dinge da, aber ich bin bei euch, ich bin da, hab keine Angst, ich stehe dir zur Seite. Weil, und dann kommt es auch klar, fürchte nicht Maria, deine Frau. Es ist klar, es ist seine Frau. Und das sagt Gott ihm auch deutlich zu. Und ich möchte es vielleicht auch nochmal in aller Deutlichkeit hier sagen, auch wenn wir hier verheiratet sind, es ist dein Mann, es ist deine Frau. Das ist der Grundstock einer christlichen Ehe. Ich weiß, es gibt Höhen und Tiefen in jeder Ehe und es gibt Schwierigkeiten, aber es ist dein Mann und es ist deine Frau. Und das ist das Fundament, was uns Gott auch gesetzt hat, nämlich die Treue für alle Zeiten. Ich weiß, die frisch Verheirateten können das gar nicht glauben, dass das ein Problem sein könnte, die Aussage. Wart's ab. Aber der Punkt ist, dass da eben das ist, wo Jesus sagt, das ist deine Frau, das ist dein Mann, steh dazu. Steht zueinander, ich habe euch zusammengeführt, ihr habt einen Bund von mir geschlossen. Und genau das ist es, was er sagt hier, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Hab keine Angst, gehorsam zu sein, hab keine Angst, dich drauf einzulassen, auch wenn du es dir überhaupt nicht vorstellen kannst, dass das irgendwie funktionieren kann, auch wenn es vielleicht in deiner frommen, gerechten Welt auch gar nicht sein kann, weil sie ist ja schon schwanger. Und dann, denn das in ihr gezeugt ist vom Heiligen Geist und sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Wir sehen hier, dass Josef ganz klar auch reingenommen wird in diesen Ratschluss Gottes, was auch Gottes Plan ist. Er sagt, es ist ein Wunder, das ist auch das, was wir glauben, dass die Jungfrauengeburt ein Wunder ist, so wie es auch im Alten Testament, in Jesaja wird ja hier zitiert, im Text noch auch angekündigt worden, dass eine Jungfrau schwanger wird. Und das ist ein Wunder Gottes, das ist das, was Gott machen kann, auch wenn wir uns das gar nicht so vorstellen können. Und das ist auch dieses Wunderbare, ne, wo er dann auch sagt, er wird sein Volk retten, er führt ihn ein in die Pläne, wo er sagt, das ist das Ziel. Und du darfst ein Wegbereiter sein. Du darfst da mithelfen. Du darfst diesem Sohn ein Vater sein, weil ich habe es schon genannt, du sollst seinen Namen Jesus, ne, du sollst ihm den Namen Jesus geben, das heißt Gott rettet. Und mit der Namensgebung hat er ihn auch akzeptiert nach rechtlicher Sicht, dass es sein Sohn ist. Und wir wissen ja auch, dass Jesus was vom Beruf war? Zimmermann, wie sein Vater. Ne? Der hat den Beruf seines Vaters erlernt. Das heißt, der Josef hat ihm gezeigt, wie man als Zimmermann arbeitet. Es war sicher nicht immer einfach, mit dem Sohn Gottes ihm zu zeigen, wie was funktioniert. Aber ich glaube, dass Jesus auch in diesen Zeiten sich das hat zeigen lassen. Ich glaube nicht, dass er da dabei sei und sagt, das habe ich schon alles, weiß ich doch schon alles. Ich weiß, wie Nägel funktionieren, ich habe es erfunden. Also das glaube ich nicht, dass es so war. Aber er hat ihn als seinen Sohn angenommen, hat ihm eine Ausbildung zuteil werden lassen. Und Jesus war Zimmermann wegen seinem Vater. Aber was, für was ist er gekommen? Und jetzt bei aller Adventszeit, die wir haben, bei Weihnachtsmärkten und bei schönen, und ich liebe Weihnachten, ich mag Plätzchen, leider zu viel. Ich mag diese Zeit, wo wir einfach auch besinnlicher sind, wo es ein bisschen heller wird mit den Lichtern innen drin zumindest. Aber der Punkt ist, dass es die größte Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte war und ist, weil Jesus Christus in diese Welt kam, um uns zu retten. Ich habe es vorher schon beleuchtet. Und dass Gott seinen Willen tat. Das, was er geplant hat, setzt er um. Die Frage ist immer, kommt es bei uns an, was Gott plant, dass es auch bei uns so kommen kann? Das ist dieses Gebet, dein Wille geschehe. Sind wir bereit, auch Gottes Plan umzusetzen? Sind wir bereit, ihm nachzufolgen, treu zu sein? Ne? Dass er zu uns treu ist, gar kein Ding und gar kein Problem. Das nehme ich auch gerne in Anspruch. Aber bin ich auch bereit, Jesus nachzufolgen, treu zu sein, ihn zu lieben, ihn ernst zu nehmen, auch in schwierigen Zeiten, gerade wenn es nicht so gut läuft. Und es wird dann, die Angesprochene, die Jungfrau wird schwanger. Das ist das, was hier ganz klar angesprochen wird in diesen Versen, und wo gesagt wird, das passiert. Schau dir mein Wort an, was ich angekündigt habe, und schau an, was jetzt gerade passiert. Und daher ist es auch so wichtig, dass wir immer wieder Gottes Wort vor Augen haben, dass nämlich wir sehen, was Gott tut und wer er ist. Und das ist für uns immer wieder wichtig, denn Gott hat viele Dinge angekündigt. Um das immer wieder zu sehen und das immer wieder vor Augen zu haben, ist eine unglaublich wichtige Sache. Und darum haben wir Gemeinde, dass wir uns daran erinnern. Josef aber, Vers 24, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, nahm seine Frau zu sich und erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Wir haben hier relativ kurz diese Annahme. Nochmal, Josef hatte Pläne, auch mit seiner Frau. Er hatte Pläne, die da durchkreuzt wurden, weil ihm die Vorstellung einfach nicht gefallen hat, dass sie schon schwanger ist. Dann spricht Gott im Traum zu ihm. Und was macht er? Ja, er macht's einfach. Ne? Da gibt's keine Rückfragen, da gibt's keine Gespräche, nochmal notwendige Gebetszeiten, keine Diskussionen, ne? Sondern es ist ein tiefer Ausdruck des Gehorsams. Ich mache das, was Gott mir gesagt hat. Und wir hören dann, ne, er nannte seinen Namen Jesus und er erkannte sie nicht, also er hat sie da auch wirklich in Ruhe gelassen. Wir wissen aus der Überlieferung, die hatten später 8 Kinder noch zusammen. Steht so nicht in der Bibel. Wir wissen, dass Jesus Geschwister hatte. Wie viele können wir aber nicht genau sagen. Aus der Überlieferung waren es 8 Stück. Ich glaube schon, dass er sie geliebt hat. Das macht man dann auch nicht einfach so. Aber der Punkt ist, dass Josef da gehorsam ist. Dass er sagt, ich mache das, was du mir sagst, Gott. Er heiratet sie und ich kann mir vorstellen, dass die erste Zeit der Ehe nicht besonders einfach war. Ich habe schon angesprochen, das Dorf hat natürlich dementsprechend reagiert. Ne? Oha, Maria schwanger. So, Josef. Ist das so? Ne? Und vielleicht mussten sie auch viel gemeinsam aushalten und vielleicht hat sie das auch immer zusammengeführt. Josef ist gehorsam und macht es, was Gott ihm sagt. In Römer 8,14 steht, in welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und die Frage an uns ist vielleicht an dieser Stelle, was treibt uns eigentlich so an im Leben? Lassen wir uns vom Heiligen Geist antreiben. Sind wir angetrieben von ihm? Und da gehört dazu, dass wir die Frage stellen, was willst du, Gott? Was ist heute dran? Was kann ich tun zum Thema Sünde? Was kann ich lassen? Was kann ich tun zum Thema Vergebung oder Liebe? Oder treiben uns andere Dinge, wie zum Beispiel die Welt, Geld? Ist ja nicht so, dass die Bibel nicht über solche Dinge auch spricht. Was treibt dich an, wenn du morgens aufstehst? Sind es die Sorgen und Ängste? Oder ist es dieses tiefe Vertrauen, ich glaube trotzdem aller Widrigkeiten, dass Gott gut ist, dass er das alles in der Hand hält und dass er mich liebt? Wir haben hier das, dass Josef geht und sagt, ich vertraue voll auf dich, Gott. Und dann macht er das einfach und setzt es um, was Gott ihm gesagt hat. Wir wissen später, dass Josef nicht mehr so oft erscheint. Ich glaube, dass Maria relativ früh dann auch Witwe war. Und Josef wird überhaupt nicht mehr erwähnt später. Ich glaube, dass Josef zu der Zeit schon gestorben war, was sicher auch nicht einfach war. Aber Josef war in dem Moment treu zu Gott und es war ein Wegbereiter für Jesus Christus. Und ich finde es so schön, ne? Es war eine schwierige Zeit, es war eine schwierige Entscheidung und er war gehorsam und hat gesagt, ich mache das. Und dann, wenn wir sehen, was daraus entstanden ist, dass er da gehorsam war, nämlich die Rettung der Menschheit durch Jesus Christus. Es ist einfach schön, dass wir im Kleinen genauso treu sein dürfen und dass es große Dimensionen annehmen kann, wenn wir jetzt schon anfangen zu sagen, ich vertraue dir, Gott, ich sehe jetzt nicht, was das wird. Für Josef war das vielleicht auch so, er wird mal die Sünden der Welt retten und so weiter. Wow, das ist eine Dimension, das kann ich glauben, aber ich werde es vielleicht in diesem Leben, hat er dann auch nicht erlebt, er war ja vorher schon tot. Aber das zu sagen, ich werde da nachfolgen, ich werde im Kleinen treu sein, weil Gott da was ganz Großes draus machen kann, auch wenn alle Widerstände da sind, auch wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Ich glaube, dass mit Gottes Hilfe schwere Dinge möglich sind. Trauer, Leid, Sünde, weil Gott uns beisteht, so wie es auch da steht. Und ich glaube, dass wir gerade in dieser Zeit darüber nachdenken dürfen, sind wir bereit, dass Gott noch sprechen darf und sind wir bereit, ihm nachzufolgen? Und ich möchte mal eine andere Frage stellen, nochmal zur Ergänzung. Sind in unseren Plänen, die wir für unser Leben machen, unseren Vorstellungen eigentlich auch, oder ist da noch Raum für Gott? Oder nehmen wir den komplett raus? Ich habe meine Vorstellung hier, Studium, ich möchte das, Arbeit, ich möchte dies, Familie. Und spielt da Gott eine Rolle? Und dann lass mich nochmal eine Frage stellen, darf Gott eigentlich reden? Das Interessante ist, er redet schon. Es ist nicht so, dass die Wolken sich öffnen und dass der Himmel dann spricht. Kann passieren, mir ist es noch nicht passiert. Aber Gott spricht zum Beispiel durch sein Wort. Gott spricht zum Beispiel durch Begegnungen mit Geschwistern. Sind wir da bereit, noch drauf zu hören? Obwohl wir vielleicht gerade in Sorgen und Leid versinken. Josef geht los und er macht es und er war ein Wegbereiter. Ein Wegbereiter für den Retter der Menschheit. Im Kleinen treu sein, trotz Schwierigkeiten, trotz großer Probleme, aber dann Großes anvertraut zu bekommen und zu sehen, was Gott daraus machen kann. Und ich finde es so schön, wir können es ja später durch Matthäus dann noch nachlesen, was er dann alles tut. Er flieht ja dann mit Jesus als Baby noch nach Ägypten. Also er ist selber Flüchtling in dieser Phase, aber er kommt auch wieder zurück in sein Land. Aber er nimmt einiges auf sich. Und das umzusetzen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, was Gott auch ihm klar gesagt hat. Und ich möchte euch einladen, bereit sein, in dieser Adventszeit zu hören. Und dann, und das ist das typische jüdische Denken, hören ist eine Sache, wir konsumieren nicht nur das jüdische Denken, so wie die Bibel auch, ist dann zu gehorchen und danach zu handeln. Das ist jüdische Denkweise. Hören tun wir heute viel, aber handeln wir danach im Vertrauen, im Glauben. Ich möchte beten, bevor ich dann zum Abendmahl übergehe. Danke, Herr Jesus Christus, für deine Treue, für deine Geduld, für deine Liebe. Danke, dass du klar gesprochen hast zu Josef und dass er sich hat aber auch rufen lassen von dir. Danke, Herr, dass du alles großartig machen kannst, auch wenn wir die Dinge nicht sehen und jetzt auch nicht erkennen können und auch nicht wissen, wozu sie gut sind. In deiner Hand kann alles großartig werden. Danke, Herr, dass wir jetzt auch hier gleich ins Abendmahl gedenken dürfen, wo du für uns alles gegeben hast. Und das war der Weg dorthin, wo du in eine Welt kamst, in eine verlorene Welt, wo du Kind wurdest, Baby wurdest, schutzlos und dich in einer Welt ausgeliefert hast, die dich nicht annehmen wollte, die sündhaft war, die dreckig, schmutzig und bösartig war. Aber du hast diesen Weg auf dich genommen. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Wir feiern heute das Abendmahl genau deswegen, weil wir daran gedenken, was Jesus für uns getan hat und dass Jesus diesen Weg bereitet hat, damit wir ewiges Leben haben. Und ich finde es so schön, dass wir das auch hier in aller Ernsthaftigkeit feiern dürfen. Es ist symbolisch, es ist nicht heilsvermitteln noch sonst irgendwas, sondern es ist zum Gedächtnis, zur Erinnerung. Und wir wissen, wir vergessen immer schnell. Der Alltag ist da und wir vergessen schnell, was Jesus für uns getan hat und wer er ist. Und darum hat Jesus das eingesetzt, das tut zu meinem Gedächtnis. Und in Matthäus 26 sagt er noch ab Vers 26, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihn den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde und dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Jesus setzt es ein beim Passafest, da gab es verschiedene Rituale und benutzt ganz bewusst auch Teile dieses Rituals des Passafestes, um anzuzeigen, dass da jetzt ein neuer Bund entsteht. Er nimmt das Brot, er nimmt den Kelch und nochmal, es ist zum Gedächtnis. Und er nimmt es, um uns zu zeigen, erinnert euch. Erinnere dich jetzt daran, was Jesus für dich getan hat. Erinnere dich daran, dass du nicht alleine bist, dass Gott mit dir ist. Und erinnere dich daran, was für eine Perspektive durch den Glauben an Jesus Christus du hast. Ewiges Leben. Vergebung der Sünden. Und ich sage es an dieser Stelle gerne, aber ich werde nicht müde, es zu erwähnen, die Aussicht. Ne? Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde. Wir werden einmal Gemeinschaft mit Gott haben. Da, wo keine Tränen mehr sind, wo kein Leid mehr ist und kein Geschrei mehr. Da, wo alles gut ist. Wo die Sorgen und Lasten dieser Welt hinter uns liegen. Und das ist die Aussicht, die wir haben. Und es ist so wichtig, dass wir uns daran immer wieder erinnern. Da gibt es etwas, das uns keiner nehmen kann, was wir aber haben werden in der Ewigkeit, für die Ewigkeit. Und es darf jetzt was schon mit uns hier und jetzt machen. Nämlich eine Freude, die uns keiner nehmen kann. Gott ist mit uns. Ich möchte erstmal für das Brot danken. Danke, Herr Jesus Christus, für das Brot. Danke, dass du deinen Leib gegeben hast, dass du für uns alles gegeben hast. Und danke, Herr, dass du einfach der bist, der sich nicht geschont hat, in diese Welt kam und sein Leib gegeben hat, damit wir gerettet sind und ewiges Leben haben. Und jeder, der das glaubt, ist dein Kind und darf wissen, dass es gut ausgeht. Danke dafür, Jesus. Amen.